Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Berge stehen ja nicht nur für erhabene Pracht und Extremsport, sondern auch für jahrhundertelange Ausbeutung. Und zwar nicht nur die Ausbeutung der Natur, sondern auch der Menschen. Etwa in den Minen des bolivianischen Hochlands. Dort hat der spanische Reporter Ander Izagirre recherchiert und er erzählt davon in seinem Buch Der Berg der Menschenfrist. Wolfgang Schneider hat das Buch für uns gelesen. Herr Schneider, dieser Berg der Menschenfrist, das ist der Cerro Rico in Bolivien. Was hat es denn mit diesem offenbar schreckenerregenden Berg auf sich?
Ja, also in Bolivien gilt er als Nationalsymbol für Reichtum und göttliche Macht. Die Stadt am Fuß dieses Berges Potosí, die war Mitte des 17. Jahrhunderts mit 200.000 Einwohnern die größte Stadt von ganz Amerika. Ein Ort der Extreme, 4.000 menschenfeindliche Meter hoch gelegen in den Anden. Naja, und der Grund dafür, das waren die enormen Silbervorkommen. Das spanische Kolonialreich, das schöpfte hier mittels indigener Sklavenarbeit enorme Reichtümer ab, bis es eben zur weltweiten Silberinflation kam. Von daher ist das ein Berg, der wirklich eine Zeit lang Nabel der Welt war.
Und was interessiert den Autor daran? Also worum geht es ihm in dem Buch?
Also er erzählt die Geschichte dieses Berges. Er erzählt von Glücksrittern wie dem mittellosen Mestizen Simon Patiño, der vor 100 Jahren zufällig auf eine sehr ergiebige Erzader stieß und dann als Zinnbaron zu einem der 5 reichsten Männer der Erde wurde. Dann geht es ihm vor allem auch um die Geschichte des bolivianischen Kolonialismus. Der Segen des Rohstoffreichtums, der wurde zum sozialen und ökonomischen Fluch, denn auch nach dem Ende der Kolonialherrschaft der Spanier ging der Export von Zinn, Zink und Silber nie mit dem Aufbau einer tragfähigen, diversifizierten Ökonomie einher. Bolivien blieb eben ein Land ohne Infrastruktur und Industrie und durch die Abhängigkeit von den schwankenden Rohstoffpreisen auf dem Weltmarkt wurde es politisch erpressbar, etwa durch die USA. Es gab immer wieder Putsche und Militärdiktaturen. Die Instabilität blieb also die Konstante in der Geschichte des Landes, die Izagirre so nebenbei sehr spannend vermittelt. Der dritte und zentrale Strang, er ist ja als Reporter unterwegs, das sind dann so seine eigenen Beobachtungen am Cerro Rico und in Potosí.
Was beobachtet er denn da in Potosí? Wie ist da heute die Situation?
Also er besucht zum Beispiel mehrfach eine Familie, die da auf dem Berg in so einer ganz windschiefen Hütte lebt und die prekären Lebensbedingungen, die Leiden und Hoffnungen der Menschen, die werden in seinen Gesprächen mit dieser Familie und mit vielen anderen Menschen wirklich sehr anschaulich. Potosí selbst hat den einstigen Glanz eingebüßt. Es ist heute die ärmste Region im ärmsten Land Südamerikas. Die Hälfte der Bevölkerung sind Analphabeten und es schuften immer noch tausende Bergleute am Cerro Rico, aber die einst hochmodernen Maschinen, die vor 100 Jahren für die Bergbauunternehmen aus Europa zum Beispiel herbeigeschafft wurden, das sind nur noch Industrieruinen. 90% der Bergleute arbeiten heute wieder auf ganz vormoderne Weise mit Hacken und Hämmern und tragen natürlich auf diese Weise kaum zur gesamten bolivianischen Bergbauproduktion bei, die zum allergrößten Teil dann doch aus wenigen hocheffizienten Minen im Besitz ausländischer Firmen stammt.
Und was macht das mit den Leuten? Sie müssen ja auch irgendwie diese demütigenden Erfahrungen weitergeben. Beschäftigt sich Izagirre auch damit, mit diesen sozialpsychologischen Fragen?
Ja, das ist buchstäblich ein trauriges weiteres Kapitel im Buch. Der Tod ist ja für die Bergleute allgegenwärtig. Viele werden verschüttet, stürzen ab in Schächte, werden bei Explosionen zerfetzt oder sterben eben nach 20 Jahren Plackerei diesen üblichen Silikose-Staublungentod. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Männer in Potosí, die beträgt 40 Jahre. Also die wissen um ihr Verfallsdatum und das erzeugt dann wiederum so einen rücksichtslosen Hedonismus. Wenn man gerade nicht schuftet in der Mine, dann will man auf seine Kosten kommen. Also Rausch und Rohheit bestimmen doch wohl das kurze Leben da und Frauen werden vergewaltigt, Familien und Kinder vernachlässigt und ja, viele Kinder wachsen auch ohne Vater auf. Also diese Arbeitsbedingungen, die machen buchstäblich nicht nur die Männer kaputt.
Reinhold Messner ist ja heute bei uns mit seiner Frau. Sie waren ja viel in Südamerika, haben auch erst wieder einen Film über Chile, meine ich, gedreht. Ist das sowas, was Ihnen geläufig ist? Haben Sie solche Situationen auch erlebt, solche Missstände?
Also ich habe am Rande das gesehen, aber ich weiß, dass auch die Höhe, wo diese Minen sind, ein Problem ist. In Chile gibt es Minen, die sind fast 6.000 Meter hoch. Und da kann der Mensch auf Dauer nicht bleiben. Und diese Menschen werden ausgebeutet, da gibt es keinen Zweifel. In vielerlei Hinsicht, man könnte Maschinen einsetzen, hat sie aber nicht. Und vor allem, ist es so, dass im Großen und Ganzen in dieser Höhe die Arbeit um ein Vielfaches anstrengender ist, also 4.000, 5.000, 6.000 Meter Meereshöhe knapp, als eben auf normaler Meereshöhe. Aber wir Bergsteiger haben zum Glück diese Sklavenarbeit nie zu tun. Und die Einheimischen haben ja die Berge ursprünglich als göttliche Kräfte gesehen. Und dieser Zugang ist leider verloren gegangen. Fast überall, wo es eine mythologische Zugangsweise zu den Bergen gab, sind die Europäer gekommen und haben sie zunichte gemacht.
Wolfgang Schneider, was gibt es denn da für Hoffnung? Also was gibt es da für Initiativen oder Organisationen, die sich vielleicht bemühen, diese Verhältnisse dort zu verbessern?
Die Bemühungen gibt es schon, aber die Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die sind bisher meistens eben doch am entschlossenen Widerstand gerade derjenigen gescheitert, denen sie eigentlich helfen sollen. Also die Bergarbeiter protestieren gegen Abgaben für Kranken- und Rentenversicherung, weil dadurch ihr so schon geringes Einkommen geschmälert wurde. Vor 6 Jahren sollten von der Regierung Umweltauflagen und Arbeitnehmerrechte durchgesetzt werden. Da haben diese genossenschaftlich organisierten Bergleute den Vizeminister entführt, gefoltert und bestialisch ermordet. Sogar Kinder demonstrieren da gegen das Verbot von Kinderarbeit, weil die armen Familien das Geld brauchen. Also da wäre es ein Fortschritt, die Arbeit von Kindern erstmal zu legalisieren überhaupt, damit sie wenigstens unter kontrollierten Bedingungen stattfindet. Also das klingt natürlich für unsere europäischen Mittelstandsohren doch ziemlich befremdlich.
Das klingt auch ziemlich trostlos, was Sie da erzählen. Würden Sie das Buch trotzdem empfehlen?
Auf jeden Fall. Also ich finde, auf gut 200 Seiten erfährt man hier eine Menge über diesen menschenverschlingenden Berg, aber auch im allgemeineren Sinn über ökonomische Zusammenhänge. Also da ist diese bolivianische Geschichte wirklich ein Lehrstück dafür, was es bedeutet, wenn ein Land so sehr von Rohstoffen abhängt. Und ja, das Buch ist gut recherchiert, es ist mitreißend geschrieben und sehr welthaltig. Also ich kann es nur empfehlen.
Haben Sie Lust gekriegt, das zu lesen, Herr Messner und Frau Messner?
Wir müssen die Zeit finden, aber wir werden es sicherlich erwerben und vielleicht auf der Vortragsreise ein Stückweise lesen.
An der Asagiris Buch Der Berg der Menschenfrist in den Minen des bolivianischen Hochlandes, vorgestellt von Wolfgang Schneider, übersetzt aus dem Spanischen von Grit Weihrauch und erschienen ist es im Rotpunkt Verlag für 25 €.